Wie würdest du reagieren, wenn du heute hören würdest, gib Rechenschaft? Leg Rechenschaft ab über das, was dir anvertraut wurde. Gib Rechenschaft über deine Handlungen, Entscheidungen, über all das, was du unterlassen hast. Gib Rechenschaft über das, was dir gegeben wurde, womit du beschenkt wurdest, was du verwaltet hast. Wem ist was zugute gekommen? Wenn die Bücher deines Lebens geöffnet werden und unter allem ein Strich gezogen wird, zusammenzählen, subtrahieren, was bleibt übrig? Rechenschaft hat mit Ergebnis zu tun, sagt aber auch etwas über die Investitionen in einem Leben aus. Rechenschaft, ein Bericht über die zurückliegenden Tätigkeiten. Wie würdest du reagieren, wenn du heute Rechenschaft ablegen müsstest? Wenn heute Kassenschluss wäre, die Bilanz gezogen wird, man nicht mal sagen kann, das hole ich nach, das mache ich später, das sage ich ihr ein anderes Mal, das kläre ich später. Liebe Gemeinde, Rechenschaft, das führt bei einigen möglicherweise zu Stresspickeln, bei anderen zu Blitzherpes, Anzeichen akuter Überlastung. Rechenschaft. Darüber haben einige womöglich noch nie nachgedacht. Warum sollte ich denn Rechenschaft ablegen? Vor wem überhaupt? Wer hat denn das Recht, von mir Rechenschaft zu verlangen? Oder wer erlaubt sich denn, von mir Rechenschaft zu verlangen? Rechenschaft, das lässt vielleicht bei anderen blitzschnell Bilder vor dem inneren Auge aufsteigen. Bilder, die vielleicht irgendwelche Belastungen zeigen oder Bilder des Scheiterns und Versagens. Rechenschaft, ein Wort, das sich so gar nicht gut anfühlt. Oder habt ihr schon mal gehört, wow, endlich Rechenschaft ablegen. Juhu, Rechenschaft ablegen ist wie Schokoladeneis an einem warmen Sonntagmorgen. Lasst uns den heutigen Predigttext hören, der im Lukas-Evangelium geschrieben steht. Jesus erzählt seinen Jüngern eine etwas verrückte Geschichte. Er sprach aber auch zu den Jüngern. Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter. Der wurde bei ihm beschuldigt, dass er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Da sprach der Verwalter bei sich selbst, was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt, graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und sprach zu dem Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der sprach, 100 Fass Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs 50. Danach sprach er zu dem Zweiten, du aber, wie viel bist du schuldig? Der sprach, 100 Sack Weizen. Er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Liebe Gemeinde, Jesus erzählt eine Geschichte. Ein Verwalter muss Rechenschaft ablegen. Als Verwalter betreut er den Besitz eines reichen Mannes und wird fristlos gekündigt. Offenbar verschwendet er. Er veruntreut, wir wissen es nicht genau. Es sind die Paradise Papers der Zeit Jesu. Skandalgeschichten sorgen noch immer für die größte Aufmerksamkeit. Dem Verwalter gefällt weder das Betteln noch die harte Arbeit des Handwerkers. Bevor nun seine Kündigung rechtskräftig ist, sichert er sich sein Überleben. Er erlässt den Schuldnern Teil ihrer Schuld. Er nutzt seine nur mehr kurze Macht. Es sind die letzten Amtshandlungen, die er im Namen seines Herrn macht. Er will sich die Dankbarkeit der Schuldner sichern. Er erlässt Schulden. Und das nicht zimperlich, sondern wir lesen hier von massiven Schuldenschnitten. Irgendwie großzügig. Oder frech. Seine Motivation beunruhigt. Die ist nämlich, wenn ich später nichts mehr bin, dann kann ich auf ihre Hilfe bauen. Arbeitsmarkt und Berufsmobilität sind im ersten Jahrhundert in jeder Hinsicht begrenzt. Also eine Hand wäscht die andere. Ich wasche jetzt, meine wird später gewaschen. Liebe Gemeinde, diese Geschichte scheint so ganz und gar nicht in die Heilige Schrift zu passen. Ich habe lange gesucht, ich finde in dieser Geschichte nichts Frommes. Das ist grober Amtsmissbrauch. Das gehört eigentlich von den Staatsanwalt und nicht in die Bibel. Das wirklich Beunruhigende ist aber, dass Jesus den untreuen Verwalter lobt. Liebe Gemeinde, ich kann es selbst nicht glauben, aber da steht doch tatsächlich, und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Liebe Gemeinde, diese Geschichte ist ein übertriebenes Gleichnis. Einzelheiten der Erzählung werden bewusst übertrieben. Einzelheiten werden gezielt hochgeschaukelt. Damit wird die Geschichte auf ihre Art so abstrus, dass man vielleicht schmunzeln muss. Gleichzeitig darf man den Vergleichspunkt nicht verpassen. Denn ein Gleichnis will ja etwas vergleichen. Es will ja auch einen Übertrag in das Leben der Hörer möglich machen. Der Vergleichspunkt wird vom Geschichtenerzähler Jesus selbst genannt. Klugheit. Hätte Jesus die Klugheit und Geistesgegenwart an einem moralisch korrekten, untadeligen Menschen demonstriert, dann wäre nur eine Streberfigur entstanden. Und die Geschichte wäre vielleicht langweilig. Doch hier wird es so abstrus, dass der Hörer nicht anders kann, als darüber nachzudenken, warum dieser Mann klug ist. Was ist denn daran klug und wie er selbst klug werden kann. Gleich vorweg, dass die Geschichte ist keine Aufforderung, kriminell zu werden oder die Paradise Papers schön zu reden. Lob hat sich der Verwalter durch seine Klugheit verdient. Dass er ein ungerechter Verwalter ist und bleibt, das wird nicht gelobt. Worin besteht nun die Klugheit? Ich will mich auf einen Punkt beschränken. Seine Klugheit besteht darin, dass er seine Lage richtig einschätzt. Und er nutzt das, was ihm zur Verfügung steht, im Licht der Nachricht. Also, klug ist, wer seine Lage richtig einschätzt und das ihm zur Verfügung steht, sinnvoll nutzt. Liebe Gemeinde, lasst uns nun über diese Klugheit nachdenken. Nämlich die Klugheit, die eigene Lage richtig einzuschätzen. Was heißt das, die eigene Lebenslage richtig einzuschätzen? Und ich möchte zwei Loipen spuren und lade euch ein, mir nachzugehen. Ja, es wird Winter, das merkt ihr an dem Sprachbild. Die erste Loipe, das eigene Leben im Licht des christlichen Glaubens richtig einzuschätzen, heißt, dass wir dem, was nur vor Augen ist, letztlich nicht auf den Leim gehen. Was meine ich damit? Vor Augen sind die Bedingungen, wie wir sie vorfinden, wie wir sie uns schaffen, die beruflichen Sicherheiten oder finanziellen Probleme, die sichere politische Lage oder die unsichere politische Lage. Bedingungen können gut oder schlecht sein. Vor Augen ist all das Materielle, das uns vielleicht den Eindruck vermittelt, dass es unzerstörbar ist, dass wir ewig darauf bauen können. Vor Augen ist das, was ich in meinem Lebensrucksack mittrage, Familien, Freuden und Probleme, Persönlichkeiten und Erbgut. Ob ich in dem schönen Österreich geboren wurde oder nur in Deutschland. In welche Beziehungen, ihr hört mir zu, in welche Beziehungen ich hineingesetzt bin, womit ich beschenkt bin. Wir sehen unsere Lebenslage im Licht des christlichen Glaubens. Dann spielen wir bei dem Spielchen nicht mit, das uns vorgaukelt, dass unser Leben nur das ist, was wir sehen, von der Wiege bis zur Bahre. Wir spielen dabei nicht mit, dass unsere Lebenslage nur durch unsere Atemzüge definiert wird, dass die biologische Uhr unsere Lebenslage bestimmt. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, weil es in der Bibel anders geschrieben steht. Das glaube ich nicht, weil Jesus es anders erzählt und beschrieben hat. Meine und deine Lage bemisst sich nicht nur an dem, was in diesem Leben sichtbar wird. Wenn es doch so wäre, dann wäre es vielleicht für den einen oder anderen ganz passabel. Für andere ernüchternd, aber für viele eine Katastrophe. Und einfach ungerecht. Wenn eine Person im Elend nur ihr Elend hätte und niemals, auch nicht nach diesem irdischen Leben, die Gewissheit hätte, dass sie getröstet wird, dass sie nicht mehr Opfer ist, dann würde das Leben für eine gequälte Seele hier auf Erden keinen Sinn machen. Unsere Lebenslage, das heißt, wie es um unser Leben steht, was als Bilanz nach der großen Rechnungsprüfung bleibt, erstreckt sich über den letzten Atemzug hinaus. Das Leben von der Wiege bis zur Bahre ist nur das Vorletzte. Es ist nicht das Letzte. Gott sei Dank. Gott sei Dank gibt es ein tröstendes Wort danach. Gott sei Dank erfahren wir Gerechtigkeit, die unser Erlittenes gerade rückt. Gott sei Dank erwartet uns Schönheit, die unser Hässliches verwandelt. Gott sei Dank empfängt uns Freundlichkeit, die die Wunden des Lebens umformt. Gott sei Dank erwartet er uns, unser Schöpfer, unser Vater im Himmel, der sich nach uns sieht, sehnt, der uns will. Das ist die eine Loipe. Die eigene Lebenslage klug einzuschätzen heißt, über den Tellerrand des letzten Atemzugs hinauszusehen. Zu wissen, ja zu erwarten, sich daran zu freuen, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen wird und noch nicht gesprochen ist. Die zweite Spur will ähnlich widerspenstig sein. Im Licht des christlichen Glaubens lassen wir uns nicht einreden, dass ja noch genug Zeit für alle wichtigen Entscheidungen im Leben ist. Du kannst alles in jeder Phase deines Lebens haben, entscheiden und bestimmen. Das stimmt nicht. Dem Verwalter wird mit der Kündigung bewusst, dass sein Entscheidungsspielraum enger wird. Der Druck, die verbleibende Zeit sinnvoll zu gestalten, wird größer. Der Druck, für die Zeit danach zu sorgen. Ein Mann hat das mal so erklärt. Er hat gesagt, es gibt die Lebensphase der Firsts, der Seconds und der Lasts. Das waren jetzt englische Begriffe. Firsts, also das sind die ersten Dinge. Die ersten Dinge, die wir im eigenen Leben machen. Diese Phase beginnt, so hat er gesagt, etwa mit 18. Die erste eigene Reise, der erste eigene Urlaub, die erste Wohnung, die ersten beruflichen Erfahrungen und so weiter. Die Phase der Seconds, da stecke ungefähr ich so drin. Das ist schon das zweite Auto, jetzt weiß man, was man anders machen würde. Die dritte und vierte Wohnung, man weiß besser, was man an der Wohnsituation in Kauf nimmt und was nicht. Man hat schon mit einigen Versicherungen zu tun gehabt, man hatte schon öfter größere Konflikte im Leben und hat es überlebt. Und so geht's weiter. So ab Mitte, Ende 60, vielleicht Anfang 70, beginnen die Lasts. Die letzten großen Umbauarbeiten im Haus, bevor es dann vielleicht die Kinder übernehmen. Die letzten großen Reisen. Das letzte Auto, so wie man es immer haben wollte, wird gekauft. In jeder Phase hat man gewisse Ressourcen und Möglichkeiten, die einem in der anderen nicht zur Verfügung stehen. In jeder Lebensphase können wir dank dessen, was uns geschenkt ist, gewisse Erfahrungen, gewisse Entscheidungen treffen und andere noch nicht oder nicht mehr treffen. Aber es steht uns nicht immer alles gleichzeitig zur Verfügung. Wir werden nicht immer die gleiche Kraft, nicht immer die gleiche Geistesgegenwart haben, nicht immer die gleiche Gewissheit, nicht die gleiche Klarheit, nicht die gleichen Ressourcen oder Möglichkeiten. Der Verwalter hat mit den ihm letzten Möglichkeiten für seine Zukunft gesorgt. Wie sorgen wir nun für unsere Zukunft? haben wir für die Zeit danach gesorgt? Für die Zeit nach dem Tellerrand? Wie können wir für unser Leben nach dem letzten Atemzug sorgen? Das ist vielleicht eine ähnlich bedrängende Frage wie zu Beginn der Predigt, als ich nach der Rechenschaft gefragt habe. Liebe Gemeinde, beide Loipen bewegen sich auf einen Fluchtpunkt zu. Die eine Loipe ist, dass wir uns nicht einreden lassen, dass das Sichtbare in diesem Leben das Letzte ist, sondern nur das Vorletzte. Die andere Loipe ist jene, dass wir uns nicht einreden lassen, dass wir immer den gleichen Entscheidungsspielraum zur Verfügung haben, sondern wir sollen die Möglichkeiten jetzt, die wir jetzt haben, nutzen, unser Leben zu sortieren. Das tun wir im Wissen, dass wir Rechenschaft ablegen werden. Damit sollen wir für unser Leben nach dem Tellerrand sorgen. So sagt es die Geschichte. Liebe Gemeinde, wir können gar nicht dafür sorgen, dass unser Rechenschaftsbericht, die Bilanz unseres Lebens vor Gott, unserem Schöpfer, vorteilshaft ausfällt. Aber Jesus sorgt für uns. Der Fluchtpunkt beider Loipen ist der, dass Jesus für uns sorgt. Als Jesu Freunde werden wir durch ihn entlastet. An dem Tag, an dem Rechenschaft von uns verlangt wird, entlastet uns Jesus. Werden wir durch ihn entlastet von dem, was wir hier auf der Erde erlebten, was wir leisteten, was uns widerfahren ist, was wir verschuldet haben, wissentlich und unwissentlich. Übrigens, alle werden Rechenschaft ablegen. Der Aufruf zur Rechenschaft wird ähnlich plötzlich geschehen wie in der Geschichte, so sagt es die Bibel. Doch der Aufruf zur Rechenschaft wird nicht in einer bedrohlichen Wolke wie in der Geschichte auf uns zukommen. Denn wer als Freundin Jesu, Rechenschaft ablegt, wird befreit, erlöst, freigesprochen. Und das steht schon jetzt fest. Die Last unseres Lebens, all das Gute und das Nicht-so-Gute, tragen zu müssen, das, was ich erreicht habe, wo ich versagt habe, wo ich andere durch meine Worte verwundet habe, wo mir Wunden zugefügt wurden, Wunden, die ich ertragen muss. Seelisch oder körperlich, die Lasten zu tragen, zu ertragen, verantworten zu müssen. Es wird von unseren Schultern genommen. Liebe Gemeinde, das heißt es, als Christin und als Christ Rechenschaft abzulegen. Rechenschaft geben heißt eben auch, dass alles aufgedeckt wird. Doch gerade nicht zu unserem Nachteil, sondern zu unseren Freuden. Es geschieht zu unseren Gunsten, weil Jesus sagt, tritt zur Seite. Wir schreiben da jetzt meinen Namen unter die Bilanz. Er tritt ein, zu unseren Gunsten. Welch Entlastung! Wer Freund Jesu ist, das heißt, Jesus vertraut, den nimmt Jesus an diesem einen Tag der Rechenschaft zur Seite und tritt für ihn ein. Also doch. Wow! Endlich Rechenschaft ablegen. Rechenschaft ablegen ist wie Schokoladeneis an einem warmen Sommermorgen. Die Klugheit des Verwalters besteht darin, dass er seine Lage richtig einschätzt. Er schätzt richtig ein, dass er eines Tages Rechenschaft ablegen muss und dass er bis dahin noch gewisse Möglichkeiten hat, seine Zukunft zu gestalten. Liebe Gemeinde, unsere Klugheit kann nun darin bestehen, sich diesem Jesus in die Arme zu werfen und sich von Jesus vertreten zu lassen, entlasten zu lassen. Vielleicht zum ersten Mal. Wenn jemand heute hier ist, der sich Jesus zum ersten Mal anvertrauen will, dann kannst du das tun, indem du ein Gebet sprichst. Du kannst beten, Jesus, ich bitte dich, tritt ein für mich. Ich will dein sein. Du sollst mein sein. Wenn du das Gebet mit einer anderen Person beten willst, komm auf mich oder auf eine andere verantwortliche Person zu. Wir beten es gern mit dir. Liebe Gemeinde, unsere Klugheit kann nun auch darin bestehen, nicht zu verzweifeln. Über Widerstand im Leben, über familiäre Konflikte, Beziehungsschwierigkeiten, schmerzhafte Gespräche, eine unsichere berufliche Zukunft oder Sorgen. Sorgen, die einen auffressen wollen. Wir verzweifeln nicht, denn das alles ist nur das Vorletzte. Mit trotziger Hoffnung wollen wir uns klammern an das, was uns im Letzten erwartet und an den, der uns begegnen wird, der uns vertritt, der uns gerecht spricht. Wenn ihr nun mit mir klug werden wollt, so sprecht mit mir Amen.